Hallo, hier ist Bildungsblick und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe. Ausgezeichnet, wo Visionen den Schulalltag gestalten. Der Deutsche Schulpreis. Ausgewählte Schulen stellen sich vor. In jeder Folge besuchen wir eine Schule, die mit besonderen Projekten, Ideen und Engagement überzeugen. Heute lernen wir die Eichendorff-Schule in Erlangen kennen und erfahren, was sie so einzigartig macht.
Herzlich willkommen bei Bildungsblick. Schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung und freue mich.
Ich bin ultra gespannt auf unser Gespräch und freue mich schon, was wir alles erfahren werden und warum du heute überhaupt hier bist. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich erstmal bei unseren HörerInnen vorstellen könntest.
Ja, natürlich, Helmut Klemm. Ich bin Schulleiter einer bayerischen Mittelschule in Erlangen. Ich bin das jetzt schon im 16. Jahr. Ich bin ganz überrascht über die Zahl. Und habe die Schule, die Eichendorff-Schule 2009 übernommen. Das ist eine Mittelschule, die damals einen sehr schlechten Ruf hatte. Man sprach von Assi-Schule. Und es war so mein Bestreben, aus dieser Schule etwas anderes zu machen, damit die Lehrkräfte, die dorthin gehen, nicht das Gefühl haben, an einer Assi-Schule zu arbeiten, dass die Eltern nicht das Gefühl haben, ihr Kind an eine Assi-Schule schicken zu müssen, an eine Restschule, eine Sackgasse für sie und ihre Kinder. Ja, und vor allem natürlich, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, an einer Assi-Schule zu sein. Und das war so der Impetus, das war so der Auftrag für mich, glaube ich, 2009. Und jetzt 2023 haben wir dann den Deutschen Schulpreis gewonnen. Und das ist so das Ende, glaube ich, einer langen erfolgreichen Schulentwicklung, die natürlich jetzt weitergeht. Die Schule selbst ist in Erlangen, in einem eher ärmlichen Stadtteil. Wenn man an Erlangen denkt, dann denkt man natürlich erstmal an Siemens und Universität. Und wenn man die Zeitung aufschlägt, ist Erlangen in allen Rankings weit oben, wenn es um Qualität geht, um Radfahrwege, um Bildungsbürger, was auch immer. Aber tatsächlich ist die Eichendorff-Schule in Bruck dadurch geprägt, dass wir 420 junge Menschen bei uns haben, die zu 70% eine Migrationsgeschichte erzählen können, die zu 35% den Erlangen-Pass haben. Das ist ein Indiz dafür, dass sie im Familienleben die Transferleistungen erhalten. Und das ist eine, wie ich finde, sehr erschreckende Zahl. Mehr als jedes dritte Kind bei uns an der Schule wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Und das sind ja die beiden großen Rucksäcke, die junge Menschen rumtragen müssen und die dann wenig zu Bildungserfolg führen. Und ja, unsere Aufgabe war es und ist es, diesen jungen Menschen zu helfen, in diesem bayerischen Bildungssystem erfolgreich zu sein. Und das ist mein Job als Schulleiter.
Jetzt hast du da ein ziemlich, ziemlich düsteres Bild irgendwie gezeichnet. Ich persönlich habe deine Schule ja besichtigt mit vielen anderen Studierenden und angehenden Lehrkräften und war begeistert und habe einfach gesehen, wie viel Leben bei euch an der Schule ist und dass es nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern im Endeffekt ein riesengroßer Kulturort. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter von dir und von deinem Team. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall Erfolge sehen. Und das spiegelt sich natürlich nicht nur wieder, was ich da erfahre, sondern auch, wenn man die Schülerinnen und Schüler da auf dem Pausenhof sieht, auf dem Gang. Das war eine richtig, richtig besondere Erfahrung.
Ja, so düster sollte das Bild dann doch nicht sein. Aber es war so der Ausgangspunkt, der sich jetzt von den Voraussetzungen her nicht verändert hat. Also wir haben weiterhin das Thema Migration und damit vor allem einhergehend halt die Sprachkompetenz, oftmals die fehlende Sprachkompetenz dieser jungen Menschen. Und wir haben das Thema Armut, das ist geblieben. Und wenn man sich das bayerische Schulsystem anschaut, dann ist es wenig gerecht, wie wir finden. Und wir versuchen halt dagegen anzugehen und erzielen gewisse Erfolge, vor allem durch den Ganztag, durch die Ganztagsschule, die wir etabliert haben seit 2015. Und ja, die Schüler und Schüler fühlen sich leidlich wohl. Ich sage deswegen leidlich, weil wir jetzt eine große Umfrage im Haus gemacht haben in Anlehnung an das Deutsche Schulbarometer, um auch festzustellen, denen geht's nicht gut. Auch wenn sie an der Eichendorff-Schule sind, auch wenn wir, ich finde, eine gute Schulgemeinschaft pflegen, viele Angebote haben, die Schülerinnen und Schüler deutlich erfolgreicher sind oft als im Bayern-Schnitt. Aber denen geht's nicht gut. Die leiden unter vielem und deswegen will ich kein allzu rosiges Bild und vom Deutschen Schulpreis geprägtes Bild zeichnen. Es ist nach wie vor tagtäglich eine große Herausforderung, Wir haben junge Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, wir haben Schuldistanz, wir haben Kinder, die suizidale Gedanken hegen, wir haben Kinder, die in Obhut genommen werden mussten. Das ist wirklich eine große Ausnahme. Also insofern, ja, wir haben so eine kleine Insel geschaffen, wo wir uns einrichten und wo wir versuchen, diesen jungen Menschen gerechter zu werden. Aber klar ist auch, dass diese jungen Menschen, wie viele, glaube ich, an Schulen einfach ihre Rucksäcke haben. Und das sollte uns immer wieder vor Augen führen, wie wichtig es ist, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen.
Genau, also da hast du mit Sicherheit recht, jeder trägt da sein Päckchen, aber was wichtig ist, ist, dass ich gesehen habe, dass die Schule da eine Insel ist, in der die SchülerInnen ankommen dürfen, in denen sie lernen und leben dürfen. Und ich finde, das hat man in vielen Bereichen gesehen. Ich habe tatsächlich noch keine Schule erlebt, die zum Beispiel Haustiere an der Schule hat. Das fand ich richtig, richtig schön. Daran habe ich unter anderem gemerkt, dass da auch einfach ganz, ganz viel Leben ist. Oder als wir angekommen sind, lief draußen im Pausenhof Musik. Wie kam denn das? Und da Schülerinnen und Schüler auf Skateboards und Mountainbikes rumgefahren sind.
Ja, das war wahrscheinlich unser BMX Campus. Ja, das würde ich jetzt nicht überbewerten wollen mit den Haustieren. Es gibt mittlerweile immer mehr Schulen, die Schulhunde haben. Es gibt auch Schulen, ich denke da an eine Schule in Herzogenaurach, die so einen eigenen Bauernhof auch pflegen. Aber ja, in der Tat, es ist unser Ansinnen, unser Bestreben, diese jungen Menschen, die bei uns sind, die in einem Stadtteil aufwachsen, in Erlangen, der eher ärmlich ist, der städtisch geprägt ist, eine andere Umgebung zu bieten als nur diese Betonwüsten und diese einfältigen Spielplätze und diese Ecken, die sie aufsuchen. Und deswegen soll die Eichendorff-Schule eben nicht nur ein Lernort sein, sondern eben auch ein Lebensort, wo sie sich wohlfühlen. Und es muss auch sein, denn sie sind von 8:30 Uhr bis 15:45 Uhr bei uns. Und da gilt es natürlich im Sinne einer guten Rhythmisierung auch das Leben in die Schule reinzubringen oder rauszugehen und das Leben aufzusuchen, nicht nur ein Lernort zu sein.
Das heißt, ihr habt euch bewusst dafür entschieden, eure Schule als Ganztagsschule auszubauen. Und damit gehen ja sowohl Herausforderungen einher, gerade ja, weil auch häufig ja Ganztagsschule in der Kritik steht, andererseits aber ja auch ganz, ganz viele positive Seiten, weil dann Schule eben mehr ist als nur der Lernort von 8 bis 13 Uhr. Ja, wenn ich jetzt einfach mal so fragen darf, wie schaut denn bei euch dann so ein Schultag aus?
Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Es war
Klar.
in der Tat eine ganz bewusste Entscheidung für die Ganztagsschule. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, an dem Ort, an dem wir tagtäglich sind, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen, weil das bayerische Schulsystem einfach ungerecht ist. Und die größte Ungerechtigkeit besteht ja darin, dass die Kinder nach der vierten Jahrgangsstufe auf verschiedene Schularten aufgeteilt werden. Dieses lange gemeinsame Lernen, wie es in anderen Ländern vorherrscht, findet bei uns ja nicht statt. Und das ist einer der Gründe, warum es bei uns nicht gerecht zugeht, sagt ja auch Hetty beispielsweise. Naja, und wenn wir ein bildungsgerechterer Ort sein wollen, dann geht es ja nicht, dass wir bis 13 Uhr Schule machen, wo sehr viel Inhalt vermittelt wird, wo über die Lehrpläne sehr viel Inhalt dominiert. Und dann sagen wir ja, viel Spaß bei den Hausaufgaben zu Hause und das Wichtigste beim Lernen, nämlich das Konsolidieren, das Üben, das Verfestigen, das Vertiefen, dann outzusourcen in die Elternhäuser. In Elternhäuser, von denen wir wissen, dass sie oft kein guter, förderlicher Ort sind. Die Eltern sind bemüht, aber können nicht. Die Eltern sind desinteressiert. Die Wohnverhältnisse sind oft einengend und problematisch. Das heißt, wir reichern Wissen an, sagen dann Seite 17, Aufgaben 3 bis 5 und erwarten dann, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause fleißig üben und zurückkommen und das, was wir ihnen beigebracht haben, verfestigt haben. Was für ein Irrwitz. Und dann haben wir gesagt, Lernen muss in der Schule stattfinden. Alles schulische Lernen muss in der Schule stattfinden. Es gibt zwei Ausnahmen. Jetzt aktuell sind ja Prüfungen, also Prüfungsvorbereitungen finden dann schon auch noch außerhalb des Unterrichts oder der Schule statt. Und bei den Englischvokabeln schaffen wir es nicht, das ausschließlich im schulischen Kontext zu machen. Da heißt es dann auch mal übers Wochenende oder in den Ferien Vokabeln zu lernen. Aber ansonsten muss das Lernen in der Schule stattfinden und von den Profis begleitet werden, die es initiieren. Also die individuelle Lernzeit muss von Lehrkräften gestaltet werden und nicht von Honorarkräften, die man im Rahmen einer offenen Ganztagsschule irgendwie anstellt oder so etwas. Also das war eine ganz wichtige Entscheidung. Aber du hast recht, Ganztag und vor allem der gebundene Ganztag, der wirklich eine Bildungseinrichtung darstellt und nicht nur eine Betreuungseinrichtung, hat in Bayern keine gute Tradition. 40% der Eltern lehnen den Ganztag ab. Das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Bildungs- und Familienpolitik hier bei uns in Bayern. Wenn ich dann die Katie Jessop, eine kanadische Lehrerin, die bei uns Englisch unterrichtet, frage du, Katie, was heißt eigentlich Ganztagsschule im Englischen? Dann sagt sie School. Also man sieht, um uns herum ist Ganztag eigentlich normal, in Anführungszeichen. Also war es gar nicht so einfach, Ganztag in Bayern umzusetzen, eine reine Ganztagsschule zu werden, weil man die Option vorhalten muss für Halbtag, für Eltern, die das nicht wollen. Und man kann sich vorstellen, wenn wir so als Assi-Schule betrachtet wurden, als ich 2009 an die Schule kam und wir dann 2015 die Ganztagsschule werden wollten, war natürlich die Befürchtung, dass Eltern sagen, ja, wir schicken doch unser Kind nicht den ganzen Tag an eine Assi-Schule. Das hat sich überholt jetzt und wir sind sehr glücklich und zufrieden, haben jetzt 18 Ganztagsklassen. Wie sieht so ein Tag aus? Wir starten um 8:30 Uhr, um dem Biorhythmus dieser jungen Menschen ein bisschen gerechter zu werden. Oft fangen Schulen viel zu früh an und dann verkennt man, die müssen ja schon eine Stunde vorher im Bushäuschen stehen. Also wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die um 7 Uhr, um 6:30 Uhr irgendwo schon auf die S-Bahn warten. Das ist schon dramatisch, wie ich finde. Also wir starten um 8:30 Uhr und hören um 15:45 Uhr auf. Und am Montag ist es sogar noch ein bisschen chilliger für die jungen Menschen. Da starten wir um 9:15 Uhr, weil wir von 8 Uhr bis 9 Uhr eine verpflichtende Teamstunde für die Lehrkräfte haben. Also Lehrkräfte treffen sich jede Woche einmal von 8 bis 9 Uhr, um Organisation, Pädagogik und Inhalte zu besprechen. Das ist eine ganz wertvolle Geschichte. Und am Freitag hören wir um 14 Uhr auf. Naja, und was sind die Inhalte? Natürlich bilden wir die bayerische Stundentafel ab. Klammer auf, leider, weil man immer noch versucht, die Welt in Fächern abzubilden, statt in Phänomenen, Klammer zu. Und dann bleiben uns noch gute 7 Stunden in der Woche, die wir verpflichtend für eine Stunde Klassenrat hernehmen, ein, wie wir finden, sehr wichtiges basisdemokratisches Element, die individuelle Lernzeit zwischen 2 und 3 Stunden, sodass in der Schule nochmal vertieft werden kann. Und den sogenannten Campus der Eichendorff Schule, das sind Arbeitsgemeinschaften, die wir über die Mittel, die wir für Ganztagsklassen erhalten, 16.700 € pro Klasse pro Jahr, klingt viel, aber ja, findet da mal jemanden, der da ein gehaltvolles Programm anbietet. Nichtsdestotrotz bieten wir, glaube ich, über 25, 30 solche Arbeitsgemeinschaften für unsere jungen Menschen an. Und die Idee ist bei diesem Campus, ihre Talente, ihre Potenziale zu fördern. Sie sind nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch Jugendliche, sondern sie sind ganzheitlich Jugendliche mit Talenten wie BMX fahren oder einen, ja, wir haben einen YouTuber beispielsweise oder jemand, der auf Insta gute Stories postet. Und diese Talente wollen wir natürlich auch sichtbar machen und für die jungen Menschen erlebbar machen, weil das ihr Selbstwertgefühl steigert, ihr Selbstbild verbessert und das ist etwas, was wir brauchen, nachdem sie vorher aussortiert wurden.
Ja, ich muss das jetzt in meinem Kopf auch erst noch sortieren. Das, was ich aber daraus mitnehme, ist, dass du über ganz, ganz viel Visionen gesprochen hast, die in vielen bayerischen Schulen leider noch keine Realität sind, sondern so ein bisschen Gedanken für die Zukunft und Hoffnungen und Wünsche, die zum Teil bei euch schon Realität jetzt eben geworden sind. Ihr habt daran gearbeitet. Das merkt man ja auch total. Was ich jetzt total spannend fand, ist das Thema projektorientiertes Lernen, Kooperationen, Zusammenarbeit und auch Lernen über den Stundenplan hinaus. Also sprich, Wohlbefinden mit hineinzubeziehen, Selbstwert mit hineinzubeziehen und gerade eben auch als Team gut zusammenzuarbeiten, um unter den Lehrkräften und allen anderen Menschen, die eine Schule am Laufen halten und die eine Schule zur Schule machen und als einen Ort der Begegnungen gestalten, dass dem auch ganz, ganz viel Wert bei euch zukommt. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Ich glaube, das ist auch was, was ganz, ganz besonders ist. Und da frage ich mich jetzt persönlich, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also ist das alles so nacheinander passiert oder gab es da so die eine Idee? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Also zunächst mal ist es natürlich ein sehr langer Prozess und der hat sicherlich auch mit meiner Person zu tun. Ich glaube, dass Schulleiter eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen bei der Schulentwicklung. Sie müssen oft Initiatoren sein. Sie sind die Motoren von Schulentwicklung. Sie müssen auch Expertise haben. Es genügt nicht als Schulleiter zu sagen, macht mal oder man toleriert Entwicklungen im Kollegium, sondern man muss schon wissen, wo die Schule hin soll und da muss man auch entsprechend Führung übernehmen, sage ich jetzt mal. Und als wir starteten 2015, was man so als kleines offizielles, ja, offizielles Start nennen kann, als wir zur Ganztagsschule uns entschlossen haben, da war natürlich ganz viel im Vorfeld schon auch von meiner Seite an Überlegungen, gemacht worden. Also das geht nicht ganz ohne biografische Elemente. Kurz genannt, ich habe Lehramt Hauptschule studiert und meine Zulassungsarbeit damals über Tagesheimschulen und Ganztagsschulen gemacht in den 80er Jahren. Also das war ziemlich abwegig eigentlich zu dieser Zeit. Ich habe dann 3 Jahre lang als Teamsprecher in der externen Evaluation gearbeitet, was mir sehr viel schulentwicklerisches Halbwissen gebracht hat. Ich musste ja, wenn ich einer Schule, einem Kollegium erzählen sollte, was sie an tollen Sachen machen und wo sie vielleicht noch Entwicklungspotenziale haben, auch Wissen und Expertise haben, das ich mir dann aneignen musste. Und das hat natürlich sehr geholfen. Und ich habe 43 Schulen evaluiert in unserem Regierungsbezirk und habe natürlich sehr viele Schulen dann erlebt, sehr viele positive Beispiele erlebt und sehr viele Schulen erlebt, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt wird es aber Zeit, dass ihr euch auf den Weg macht. Und dieses Konglomerat an schulentwicklerischen Wissen, Halbwissen, an vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und der Ambition, schon aus dem Studium heraus ganztags ernst zu nehmen, hat dann dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann es mit der eigenen Schule weitergehen. Und da könnte man jetzt noch ganz viele Anekdoten aneinanderreihen, die letztlich dann dazu geführt haben, dass nur irgendwann wird es dann mal schon zu einem systematischen Schulentwicklungsprozess. Und der begann so circa 2012, 2013. Das kann man immer gar nicht so gut ordnen, finde ich zumindest auch in der Erinnerung. Aber wir haben uns Gedanken gemacht zu der Frage, wie muss eigentlich die Eichendorff-Schule als zeitgemäßer Bildungsort ausschauen? Und wir, das waren jetzt zunächst mal nicht die Menschen aus der Schule, die waren mit sich beschäftigt, sondern es waren Wissenschaftler wie Dr. Klebatzky vom Lehrstuhl Pädagogik 2, es waren andere Schulleiter, es waren Menschen, die an Schule interessiert sind, aber mit der Eichendorff Schule zunächst mal gar nichts zu tun hatten. Und wir trafen uns regelmäßig außerhalb der Eichendorff Schule zu der Frage, wie könnte eigentlich die Eichendorff Schule anders sein, zeitgemäßer sein. Und die erste wichtige Entscheidung war sicherlich, das muss eine Ganztagsschule werden. Anders können wir uns das gar nicht denken. Naja, und dann hat man eine Hülle mit dem Ganztag und diese Hülle muss man füllen. Und dann ist die Frage, wie tut man das? Und dann muss man quantitativ denken. Das heißt, wir haben mehr Stunden. Was machen wir dann mehr? Und dann muss man qualitativ denken. Wir können ja nicht den alten Stiefel weitermachen, was Unterricht anbetrifft, sondern wir müssen Wissen neu lernen. Und dann macht man sich auf den Weg und sucht nach Alternativen, nach inspirierenden Beispielen. Und da war Bayern jetzt zu der Zeit nicht sonderlich inspirierend. Also sind wir raus aus Bayern, haben uns in Berlin beispielsweise die Evangelische Schule Berlin Zentrum angesehen. Damals war Frau Rasfeld, die jetzt mit Schule im Aufbruch sehr prominent unterwegs ist, Schulleiterin. Und da haben wir so Elemente gesehen wie Lernbüroarbeit oder das Projekt Herausforderung oder die Vollversammlungen oder das Fachverantwortung. Und das hat uns angefixt und begeistert. Naja, und dann fängt man an, konkreter zu werden. Wie wollen wir Schule machen? Und da war für uns klar, dass wir Wissen neu lernen anders haben wollen, also weg von den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch in traditioneller Form, sondern hin zur Lernbüroarbeit mit dem Start 2017. Und dann wächst man so in diese Schulentwicklung hinein. Also nicht alles ist durchdekliniert. Das ist ja kein Tesla-Autowerk, das ich in Brandenburg auf die Wiese stelle, wo im Vorfeld
Interessanter
alles
Vergleich.
geklärt ist. Ja, Schule ist ein verrückter Kosmos. Das ist dynamisch. Das ist manchmal disruptiv. Du hast mit Menschen zu tun, Ressourcen, die dir nicht gehören, auf die du hoffen musst, die du einwerben musst. Also das klingt im Nachgang da alles sehr systematisch, linear durchdacht. Aber es ist in der Umsetzung sehr viel reagieren, sehr viel Situatives, aber immer wieder festhalten an, was wollen wir. Und das, glaube ich, ist so grob beschrieben. Also sukzessive Entwicklung, Anregungen von woanders einholen, aber dann eine konsequente, nicht windelweiche, sondern eine konsequente Umsetzung der Ideen, von denen man überzeugt ist.
Viele haben vielleicht in deiner Ausführung jetzt gerade so ein bisschen innerlich aufgeschrien, so nach dem Motto, ja, ihr habt ja mehr Stunden, macht ihr dann halt mehr Frontalunterricht. Und das ist ja auf jeden Fall nicht der Fall bei euch. Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal zu eurer Lernbüroarbeit zu kommen. Weil das ist was, habe ich persönlich vorher so in meinen Praktika auch noch nicht gesehen. Da
Ja.
können sich vielleicht viele unserer HörerInnen auch noch gar nichts drunter vorstellen.
Also wenn man erleben will, wie es ausgestaltet wird, dann müsste man uns besuchen oder man kann auf der Homepage sich tummeln. Da glaube ich, gibt es ein kleines Filmchen, das auch schon ein bisschen veraltet ist, aber so ein bisschen einen Einblick gibt. Und ein Tipp auf YouTube gibt es die Medienwerkstatt Franken, die haben einen Film gedreht, der heißt Schule ohne Aussortieren. Da geht es eigentlich um Inklusion und in den ersten 8, 9 Minuten spielen wir eine Rolle. Und da ist relativ gut erklärt, unter anderem auch die Lernbüroarbeit. Also für diejenigen, die sich so einen unmittelbaren Einblick in dieses Unterrichtskonzept erwarten. Naja, was ist der Hintergrund? Zunächst mal ist festzustellen, dass unsere Schülerschaft zunehmend heterogener wird, diverser wird. Und darauf müssen wir natürlich auch im Unterricht reagieren. Und um mal schwarz-weiß zu malen, Frontalunterricht ist nun wirklich nicht dazu geeignet, eine diverse Schülerschaft gut mitzunehmen, weil ich da über die Köpfe hinweg pauschal agiere und das ist nicht gut. Es gibt Unterrichtskonzepte, die deutlich besser auf Diversität reagieren. Da gibt es zum Beispiel das lehrergeleitete und adaptive Unterrichtskonzept. Das versuchen wir im Raum der Mathematik umzusetzen. Und es gibt eben das materialgeleitete, individualisierte Unterrichtskonzept. Und das findet eben Anwendung in den Lernbüros. Diese Einteilung, lehrergeleitet, adaptiv, materialgeleitet, individualisiert, ist eine Einteilung, die Professor Bohl macht. Der ist Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises und dann sieht man schon so Verbindungen, die ich jetzt herstellen kann als Schulleiter einer Hauptpreisträgerschule und Mitglied der Jury. Ich kriege eben Expertise mit und das ist total wichtig und cool und gut und das ist etwas, was im System total fehlt oder viel zu wenig ausgeprägt ist. Also unsere Lernbüros fußen auf der Idee, ein Unterrichtskonzept umzusetzen, das der Heterogenität der Schülerschaft deutlich mehr entgegenkommt als ein stark lehrerzentrierter Unterricht. Und die Differenzierung erfolgt eben über das Material. Wir haben das in Deutsch, Mathe und Englisch ab der 7. Jahrgangsstufe. Und alles mathematische Lernen, das Deutschlernen findet in den Lernbüros statt. In Englisch müssen wir einfach darauf Rücksicht nehmen, dass es eine Sprache ist, die man nicht ausschließlich im Lernbüro-Modus erlernen kann. Da gibt es ja Elemente, vor allem kommunikativer Art, aber auch Vorsprechen, Nachsprechen, die eher in einem anderen Setting gelernt werden sollten und müssten. Und deswegen haben wir in Englisch den Basisunterricht als Ergänzung zur Lernbüroarbeit. Naja, wie stellt man sich das vor? Schülerinnen und Schüler entscheiden sich zu Beginn der Woche oder bei anderen Jahrgangsstufen ist es am Ende der Woche, welches Lernbüro sie besuchen wollen. Wir haben dann das Material, also den Lehrplan sequentiert in Bausteine, haben dann die Bausteine so ausgearbeitet, dass die Schüler eigenverantwortlich und selbstorganisiert lernen können. Das war eine große Herausforderung für Lehrkräfte. Die können wunderbar Unterricht vorbereiten. Aber ein Material zu erstellen, das wirklich zum eigenverantwortlichen Lernen taugt, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und mit diesem Material, das wir auf einer Schul-App haben, erhalten dann die Schülerinnen und Schüler die Informationen, die sie brauchen, die Lösungshilfen, die notwendig sind, die entsprechenden Aufgaben, die sie umsetzen sollen. Und das ganze Lernen findet dann in Strukturen statt. Also wir haben pädagogische Strukturen, da gibt es zum Beispiel am Anfang häufig etwas Ritualisiertes, das ist die klassische thematische Kopfrechenübung oder die Vokabelübung oder die Nachricht des Tages in Deutsch. Oder dann am Schluss einer Lernbürozeit immer ritualisiert das Feedback und die Reflexion. Wie habe ich gelernt? Wie haben wir gelernt? Als ein ganz bewusstes sich auseinandersetzen mit seinem eigenen Lernen. Ja, und dann gibt es organisatorische Leitplanken, Strukturen. Wir nennen sie Leitplanken, innerhalb deren sich die Schülerinnen und Schüler bewegen. Denn es kann ja nicht sein, dass ich sage, so viel Spaß, das sind eure Lernbüros, das sind übrigens Klassenzimmer, die bei herkömmlichen Unterricht, den es bei uns schon auch noch gibt, in den Sachbüchern beispielsweise, herkömmliche Klassenzimmer sind. Und wenn Lernbüro ist, dann ist das, wird das Mobiliar ein bisschen umgestellt und die Regale, dann wird das Ganze zu einem anderen Lernraum, so nenne ich es jetzt mal. Und da kann ich ja nicht einfach sagen, viel Spaß jetzt beim Lernen, sondern ich muss vorgeben, wie viele Stunden solltest du Mathe machen, Deutsch und Englisch in der Woche? Du darfst zwar auswählen, wann du was magst, aber du kannst nicht ein halbes Jahr lang nur Mathe machen, beispielsweise. Ich muss natürlich den Schülern auch sagen, wie lange arbeite ich an einem Baustein? Ich kann jetzt nicht ein halbes Jahr lang Prozentrechnung machen, weil mir das gefällt und ich lasse mal die binomischen Formeln lieber weg oder so. Oder auch so Strukturen wie, was ist, wenn ich einen Baustein abgeschlossen habe? Also wann erfolgt der Leistungsnachweis beispielsweise? Die Dokumentation des Lernens, damit ich nachweisen kann, was ich gelernt habe, wie lange ich an was gearbeitet habe. Das sind alles so Strukturen, die das Lernen eben in Leitplanken halten. Und da ist es so, für manchen Schüler, der sehr eigenverantwortlich lernen kann, sind die Leitplanken relativ weit auseinander. der kann das, der kann sich gut organisieren, und dann gibt es Schüler, die das nicht drauf haben. Und das sind die Leitplanken dann enger. Und du sitzt hier an diesem Platz und bearbeitest jetzt den Baustein erstmal zu Ende, bevor du irgendetwas anderes machst. Also da werden Freiheitsgrade auch bewusst eingeschränkt, weil nicht jeder Schüler gleicherweise eigenverantwortlich und selbstorganisiert unterwegs ist. Ja, und der dritte Gelingensfaktor, ich habe zwei aufgezählt. Das eine ist das Material, das von entscheidendster Bedeutung ist. Wenn die Kinder kein gescheites Material haben, können sie nicht gut lernen. Und da reicht der Lehrer Schmidt auf YouTube nicht. Da reicht auch die Anton-App nicht. Und da reicht es auch nicht, dass man das Buch kopiert, sondern da muss man sich schon die Kernarbeit machen als Kollegium hinsetzen, so, und jetzt müssen wir das aufbereiten. Wenn man es allerdings mal gemacht hat, dann ja, hat man einen hohen Invest geleistet, aber man profitiert davon. An der Eigentumsschule muss kein Lehrer, der Deutsch, Mathe und Englisch unterrichtet, in der 7. bis 10. Jahrgangsstufe irgendeine Unterrichtsvorbereitung machen. Der Käse ist gegessen, das Material liegt vor. Zweiter Gelingensfaktor sind die Strukturen, von denen ich gesprochen habe. Da spielt das Logbuch auch eine große Rolle. Ja, und der dritte Gelingensfaktor ist dann die Begleitung dieses Lernens. Es ist ja nicht so, dass Schüler nicht auch dort Motivationsprobleme haben. Wenn die Abschiebung droht, dann gehst du nicht freudig ins Lernbüro und lernst Mathe beispielsweise. Und es gibt auch dort mitunter Disziplinprobleme, wo ich dann sage, so Freund, du sitzt aber jetzt hier vorne bei mir, damit der andere gut lernen kann. Oder grundsätzlich geht ihr beide nicht miteinander in ein Lernbüro, weil er euch nicht gut tut. Das Entscheidende aber ist das Begleiten des Lernens, weil ein Schüler beim Lernen dann an Lernhürden stößt. Das Material kann nie zu 100% alles erklären. Auch mit den besten Lösungshilfen nicht, mit den besten Veranschaulichungen nicht, mit den besten Tutorials nicht. Manchmal gibt es einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Da hilft dann der Mitschüler, da hilft aber vor allem der Lehrer am Inntisch, zu dem ich dann gehen kann und individuell mir erklären lassen kann, warum ich jetzt hier nicht weiterkomme, was mein Problem ist. Und das ist die Rolle, die neue Rolle des Lehrers, der dann eben über diese Lernhürde hinweg hilft, damit der Schüler weiterarbeiten kann. Und ja, ich könnte jetzt noch stundenlang drüber reden. Der Effekt ist, dass Schüler selbst entscheiden dürfen. Ein ganz wichtiger motivationaler Faktor fürs Lernen. Wenn ich alles diktiert bekomme, vorgeschrieben bekomme, dann ist es demotivierend, weil ich einfach nur das ausführe, was mein anderer sagt. Die Schüler lernen in ihrem eigenen Tempo, so sagen wir das. Das heißt, jemand, der für den Baustein länger braucht, darf das auch in einem bestimmten Rahmen. Jemand, der früher fertig ist, kann sich einer anderen Aufgabe widmen, kann Mitschülern helfen, und sie können auch ihre Probearbeit, ihren Termin individuell festlegen. Also bei uns gibt es nicht, dass die Klasse 7a am Montag in der 2. Stunde Mathe schreibt, sondern der Schüler schreibt dann Mathe, wenn er den Baustein bearbeitet hat und nachgewiesen hat, dass er den Stoff kann. Und so ergeben sich viele, viele weitere Vorteile für Lehrkräfte, für mich als Schulleiter, was dieses Setting anbetrifft. Lernbüroarbeit, Deutsch, Mathe, Englisch, 7. bis 10. Jahrgangsstufe, ein materialgeleitetes, individualisiertes Unterrichtskonzept. Klammer auf, wir brauchen damit keine, nee, nicht Klammer auf, das klingt ja so, als ob es nicht bedeutsam wäre, dick und fett markiert und unterstrichen. Wir brauchen damit keine Klassenarten an der Mittelschule. Das ist ja auch so ein albernes Phänomen, das wir bei uns haben, dass es B-Klassen gibt und M-Klassen gibt und R-Klassen gibt und V1-Klassen gibt. Und ich rechne die Deutschklassen auch mit dazu. Und das können wir alles vergessen, weil wir können diesen unterschiedlichen Begabungen, Kompetenzen durch das Material gerecht werden. Und die muss man nicht aufteilen in eine M-Klasse und eine R-Klasse. Und das ist einfach segensreich für die Schulgemeinschaft, für die Kinder, die nicht wieder aussortiert werden, die nicht wieder von Wiederholung bedroht sind, oder sie müssen aus der M-Klasse raus, weil sie das zweite Mal zwei Fünfer haben oder solche albernen Geschichten, die unser Schulsystem da immer wieder in den Weg wirft für diese jungen Menschen. Und das ist total klasse. Und das macht den Schülern dann Spaß, in diesen Lernberufs zu arbeiten. Das sagen sie uns, das sage nicht nur ich.
Das denke ich, konnte ich ja auch selber erfahren. Das nimmt sowohl Angst, irgendwie aussortiert zu werden, als auch ist motivierend. Und ich habe auch gemerkt, dass auch zwischen den Schülern, vor allem zwischen den beiden Schülern, die uns die Lernbüroarbeit vorgestellt haben, selber aus ihrer Erfahrung, da habe ich einfach gemerkt, wie sehr da diese, ach, ich unterstütze dich, wenn du eine Frage hast. Wenn was ist, melde dich doch gerne. Oder können wir da zusammen drüber sprechen? Wollen wir die Aufgabe vielleicht zusammen bearbeiten? Und das fand ich einfach so interessant zu sehen, weil es da nicht darum ging, ach, ich bin da jetzt schneller und ich schieße dann einfach weiter voran, sondern auch dieses, oh, ich guck mal, was rechts und links neben mir passiert. Das wäre vielleicht ja die Angst, die ich hätte, wenn ich jetzt zuerst höre, naja, die Schüler, die arbeiten da eigenverantwortlich, dass halt da jeder einfach sein Ding macht. Aber das finde ich halt, ist überhaupt gar nicht der Fall.
Lehrkräfte und Pädagogen brauchen Stärke, Stabilität und Resilienz, um jeden Tag das Beste für andere geben zu können. Dabei wollen wir als BLLV unsere Mitglieder optimal unterstützen. Deshalb sind wir eine Kooperation mit der digitalen Gesundheitsplattform Nilo eingegangen, über die ihr umfangreiche Beratungs- und Coaching-Angebote für eure mentale Gesundheit bekommt. Unterstützt haben uns dabei der BLV Wirtschaftsdienst und die Versicherungskammer Bayern. Alle Informationen dazu bekommt ihr unter www.blv.de/nilo. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
Gerade das Thema, wo du angesprochen hast, dass damit Angst genommen wird, dass damit ja diese Versagensangst oder die Angst aussortiert zu werden einfach reduziert wird. Das merkt man ja auch unter anderem bei euch beim Thema Raum der Mathematik, wenn ich dazu mal überleiten darf. Für viele SchülerInnen ist Mathe immer so ein rotes Tuch und es wird immer nur darüber gesprochen, dass es so schwierig ist und wie auch immer, aber es wird nie darüber gesprochen, warum das so ist, warum so viele davor Angst haben und wie man da dran vielleicht was ändern kann. Da habe ich ein ganz interessantes Konzept bei euch eben kennengelernt und ich bin mir sicher, dass das vielleicht auch für unsere HörerInnen interessant sein könnte.
Ja, Raum der Mathematik entstanden eigentlich aus der Idee einer Lernwerkstatt, wie sie in Bayern über die Hermann-Guttmann-Stiftung sehr häufig verbreitet wurde und durch Anschubfinanzierung entwickelt wurde. Und wir haben dann festgestellt, eine Lernwerkstatt bedeutet ja, okay, herkömmlicher Unterricht und einmal in der Woche gehe ich in die Werkstatt und habe dann ein bisschen andere Mathematik, eher handlungsorientierter. Wir haben festgestellt, es gefällt den Kindern total gut in der Werkstatt, aber der herkömmliche Unterricht danach ist dann wieder langweilig. Also haben wir gesagt, alles mathematische Lernen der 5. und 6. Klasse muss in einer Werkstatt stattfinden, die wir dann jetzt Raum der Mathematik nennen. Und es
Muss
ist
man
auch so.
davor dann Angst haben? Also ich meine, Raum der Mathematik, wenn ich jetzt persönlich kein Mathe mag, würde ich dann gerne in diesen Raum gehen?
Ja, ist ja kein, heißt ja nicht Folterkammer der Mathematik oder so, sondern zunächst mal Raum der Mathematik. Was diesen Man muss vielleicht dazu sagen, wenn diese jungen Menschen nach der 4. Jahrgangsstufe aus 6 um uns liegenden Grundschulen zu uns kommen, dann sind sie, das sage ich jetzt so drastisch, und das empfinden sie auch so, die Verlierer dieses Systems. Das sind ja diejenigen, die einen Notendurchschnitt von 3,0 und schlechter haben. Das sind diejenigen, die in Mathe ja in der Regel einen Vierer haben, etliche eine 5 haben. Und das sind diejenigen, die zu uns kommen und sagen, ich hasse Mathe, ich kann Mathe nicht, ich bin zu blöd für Mathe. Wenn ich mir Anfang des Schuljahres mein Spielchen erlaube und zu den 5. Klässlern in den Raum der Mathematik gehe und frage, wie war eigentlich Mathe für euch in der Grundschule? Zeigt mir mal, ob es ein Arschloch war, dann müsst ihr mir die Faust zeigen, oder ob Mathe euer Lieblingsfach war, dann müsst ihr mir 5 Finger zeigen, und dazwischen geht es natürlich auch. Und dann zeigen mir die allermeisten Schülerinnen und Schüler die Faust oder einen Finger. Also Mathe ist, das kann ich nicht, da bin ich zu doof, und das zeigt auch das Übertrittszeugnis. Deswegen habe ich ja eine 4 oder eine 5, und ich habe erlebt, 20% gehen zu uns an die eigene Schule, 80% an die 6 Gymnasien und an die 2 übervollen Realschulen in Erlangen. Ich habe erlebt, wenn ich zu diesen 20% gehöre, dass 80% schneller sind, wiefer sind, antworten dürfen, die Einser abkassieren. Ich bin offensichtlich zu blöd. Das ist die Haltung, mit der sie herkommen. Und das ist die erste Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Wir müssen das Selbstbild dieser jungen Menschen verändern. Du bist nicht zu blöd für Mathe. Du hast Milliarden von ungenützten Synapsen, und wenn du gut BMX fahren kannst und wenn du einen guten YouTube-Beitrag liefern kannst, dann kannst du auch Mathe lernen. Das ist das Erste. Also durch indirekte Förderung, durch Stärkung des Selbstbilds, sie stark zu machen, auch für diese Mathematik. Das ist ungeheuer wichtig. Und dann ist dieser Raum der Mathematik als lehrergeleiteter, adaptives Unterrichtskonzept. Da investieren wir sehr viel ins Material. Da ist sehr viel Montessori-Material mit drin, das eben verschiedene Zugänge erlaubt, und es ist dreifach differenziert. Deswegen adaptiv. Das heißt, es ist stärker an die Bedürfnisse und die jeweiligen Lernbiografien dieser jungen Menschen angepasst. Und wir erlauben uns auch einen hohen Personaleinsatz. Die Förderlehrerin unserer Schule ist ausschließlich im Raum der Mathematik. Die Lehrkraft, die Mathe gibt, ist in der Regel die Klassenleitung. Und dann haben wir noch eine Honorarkraft angestellt. Das ist ein Student, der Mathematik und Informatik studiert. Welch glücklicher Zufall. Und diese personelle Komponente, diese Materialausstattung und eine wertschätzende Haltung, die einfach eine Atmosphäre schafft, die sie das erleben lassen, dieses Angstfreie, die Benotung in den Hintergrund stellen. Das führt letztlich dazu, und das ist jetzt tatsächlich wirklich so, ich mache mir dann das Spielchen am Ende des Schuljahres, gehe ich dann rein in die Fünften und sage, wie ist Mathe für euch jetzt bei uns an der Schule? Und dann sehe ich sehr viele Fünffinger und Vierfinger, und da trägt der Schulhund Waska, der im Raum der Mathematik ist, auch noch seinen kleinen Beitrag dazu. Was ich damit sagen will, ist, unsere Schülerinnen und Schüler sind dann in diesem bayernweiten Jahrgangsstufentest, der sechsten Jahrgangsstufe in Mathematik, deutlich besser als der Schnitt. Vor 2 Jahren war es fast eine ganze Note. Und das ist doch dann ein Indiz dafür, wenn ich Mathe-Note verbessern will, und das ist ja durch Vera 3 auch in der Grundschule mittlerweile zwingend geboten, dann ist doch nicht die Idee, eine Stunde mehr von dem zu machen, was vorher schon nicht funktioniert hat, sondern Dinge anders zu machen. Und dann sind, also unsere Schüler haben keine Minute mehr Mathe als jeder andere Mittelschüler einer fünften und sechsten Jahrgangsstufe. Und dann sind wir bei der Verantwortung Unterrichtsentwicklung, da kommen wir halt nicht raus als Schule. Klar kann die Ministerin sagen, eine Stunde mehr Mathe, aber wir als Schule müssen sagen, wie müssen wir unseren Unterricht verändern, dass wir unsere Kinder erreichen, dass sie Mathe nicht als Arschloch empfinden und sagen, sie hassen Mathe, sondern dass sie Mathe als Bereicherung empfinden. Und das gelingt in diesem Raum der Mathematik für uns selbst überraschend. Es ist ja nicht so, dass man das anlegt, so, jetzt machen wir das Material hier so und dann dort und dann wird es schon funktionieren. Man hat die Hoffnung, aber nie die Gewissheit. Und jetzt erleben wir, dass es so ist. Und das ist für uns unheimlich bereichernd, diese Kinder jetzt in Mathe so zu erleben. Und wir bilden uns ein, da eben Hinweise für andere geben zu können.
Das heißt, nicht nur die SchülerInnen machen da Erfahrungen, die sie bereichern, wo sie dann wachsen können, sondern auch ihr als Team, die Lehrkräfte und auch diese konstante Weiterentwicklung, dass ihr immer wieder drauf guckt, hey, was funktioniert vielleicht auch nicht und wo haben wir noch Entwicklungspotenzial? Da habe ich mich ja auch mit dir schon mal in der Schule unterhalten, dass du da auch noch ganz, ganz viel Potenzial vielleicht auch noch in einem Raum der Sprache sehen würdest.
Zum Beispiel, ja. Ja, also Weiterentwicklung ist ganz wichtig, ohne jetzt in die Optimierungsfalle zu verfallen. Aber wir überlegen ständig, wie müssen wir die Strukturen verändern, weil wir auch Erfahrungen machen. Ein kleines Beispiel, 10. Klasse, da hatten wir die Strukturen noch nicht so sauber definiert und dann haben Schüler Bausteine gemacht, vermeintlich einfach, haben da eine gute Note erzielt, das war ihre Jahresfortbildungsnote und dann in der Prüfung ziemlich abzulosen. Dann haben wir gesagt, das darf uns nicht mehr wieder passieren. Die Begleitung muss intensiver sein, die Strukturen müssen klarer sein. Also diese Erfahrungen zu machen ist ganz wichtig. Und beim Material ist es in der Tat so, dass wir jetzt natürlich vor allem auch durch die Digitalisierung eine deutliche Weiterentwicklung anstreben und auch machen werden. Stichwort KI. Also wir wollen das Material noch besser anpassen an Lernprozesse, noch stärker individualisieren. Und im Grunde genommen liegt einfach darin die Chance, wirklich mehr individualisiertes Lernen zu initiieren. Ja, und ein Raum der Sprache wäre natürlich super. Den müsste man da ein bisschen anders denken. Aber der wäre natürlich schon sehr, sehr, sehr schön. Vielleicht eine wichtige Bemerkung für mich als Schulleiter. Dieses Unterrichtskonzept Lernbüroarbeit, das betrifft ja über 230 Schülerinnen und Schüler und ich glaube 20 Lehrkräfte. Das ist also schon eine Wucht, sage ich jetzt mal. Es fällt nie Mathe, Deutsch und Englisch aus an der Schule. Ich habe eine hohe Qualität durch das Material und die Strukturen und alles wird gemeinsam erarbeitet. Also wir haben ein gemeinsames Ziel. Es ist nicht der Lehrer, der seinen Unterricht vorbereitet, seinen Unterricht hält und vielleicht auf der Ebene der Kooperation, Austausch von Arbeitsblättern oder was magst denn du agiert, sondern wir haben unser gemeinsames Material, unsere gemeinsamen Strukturen und arbeiten gemeinsam an den Dingen weiter. Und das ist natürlich für mich als Schulleiter total klasse, weil im guten Sinne da das Lernen oder Lehren entpersonalisiert ist. Ich bin nicht mehr abhängig von der Kompetenz des Einzelnen, von dem tollen Lehrer, der die Klasse mitnimmt und begeistert und super klasse Unterricht macht. Und nebenan habe ich einen Lehrer, der das nicht drauf hat, weil das ist ja auch die Realität. Sondern wir haben hier ein gemeinsames Arbeiten, ein hohes Niveau, das wir gemeinsam entwickeln können. Und das halte ich auch noch für ganz, ganz bedeutsam. Unterrichtsentwicklung nicht nur als individuelle Entwicklung eines einzelnen Lehrers zum Besserwerden seines einzelnen Unterrichts zu sehen, sondern Unterrichtsentwicklung im Sinne von gemeinsam Unterrichtskonzepte zu entwickeln. Und da sehe ich einfach den Wert und die Bedeutung von materialgeleitet und individualisiert auch für die Zukunft. Denn unsere Schülerschaft wird zunehmend diverser. Und wer glaubt, sich vorne hinstellen zu können und 25 Lernbiografien begleiten zu können und alles so schön differenziert aufdröseln zu können, der wird als Einzelkämpfer scheitern. Das kann nur im Team sein.
Ich sitze eigentlich die ganze Zeit nur hier und lächle oder nicke, weil ich dir letztendlich zustimme. Und gerade auch als angehende Lehrkraft mache ich mir auch oft Gedanken, ja, wie ist es, wenn man da so vielleicht als Einzelkämpfer dasteht, selber Visionen hat und ich vielleicht jetzt gerade als relativ unerfahrene Lehrkraft dann irgendwann mal meinen Dienst antrete. Hast du da irgendwie Tipps, weil ich im Endeffekt, ihr arbeitet da gerade als Schule dran, als riesengroßes Team und es gibt ja vielleicht an vielen Schulen auch Teams, die total gespalten sind oder wo es noch so keine richtige Idee gibt,
Ja.
wie es weitergeht.
Ja, also mir fallen da vielleicht zwei Dinge ein. Das eine ist so in konzentrischen Kreisen durchaus zu denken. Wenn man neu anfängt, dann darf man ruhig mal egoistisch für sich denken. Wie kriege ich die Situation in meinen Klassen gebacken? Wie bin ich gut vorbereitet? Wie organisiere mich in der Schule? Das ist ja wirklich ein wilder Kosmos. Und da muss ich jetzt noch nicht sofort in Teamstrukturen denken, wenn sie an dieser Schule nicht existieren. Da kann man sich ja sehr schnell verlieren und aufarbeiten. Also da darf man durchaus mal so ein bisschen egoistisch sein, seine Fühler ausstrecken. Wer tickt so wie ich, mit wem kann ich zusammenarbeiten? Denn wenn du eine Schulleitung hast, die darauf keinen Wert legt, ein Kollegium, wo nichts etabliert ist, dann ist das ein mühseliger Kampf, den man zu Beginn eine Schulkarriere dann angeht. Und da ist eher die Empfehlung, konzentriere ich mich dann auf meine Klasse, mich zunächst mal. Aber dann später finde ich schon, take it, change it or leave it. Das heißt, ich kann mich dann ergeben in mein Schicksal und jahrelang, jahrzehntelang auf der Terrasse beim Cappuccino meinen Unterricht vorbereiten, mit meiner Parallelkollegin ein paar Arbeitsblätter austauschen. Das ist nicht sonderlich freudvoll über viele Jahre. Aber es gibt Kollegen, die sich da so einrichten. Change it ist natürlich schwierig als junger Lehrer oder als Lehrer, wenn eine Schulleitung nicht mitspielt oder wenn ein Großteil des Kollegiums nur verharrt, nur schimpft, nur mault, nur meckert, sich nicht verändert, dann wird's doof, dann wird Change schwierig, dann muss man wirklich hoffen, dass es innerhalb der Schulleitung und innerhalb des Kollegiums substanzielle und systematische Entwicklungen gibt. Und wenn beides nicht passiert, dann leave it. Und da kommen auch so Sätze wie: Ach, meine Schüler, die sind so nett, oder die Schule, die ist ja so toll. Ja, es gibt überall in Bayern wunderschöne, tolle Schülerinnen und Schüler. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt dann gleich meine sozialen Bindungen aufgeben muss und wegen des Berufs jetzt dann alles Mögliche über den Haufen werfen muss. Aber einfach mal drüber nachdenken, was ist mir bedeutsam? Und wenn es mir wirklich wichtig ist, an einer Schule zu arbeiten, wo sich etwas rührt, wo sich etwas bewegt, wo sich etwas entwickelt, dann kann man auch mal drüber nachdenken, ob man an diese Schule sich bewusst hinbewirbt, um einfach ein Zeichen zu setzen. Das wären so meine Empfehlungen, sich Zeit lassen. School changes slower than church. Das heißt, das muss nicht von heute auf morgen passieren, aber sich auch nicht unbedingt gleich zu sehr und zu schnell einrichten.
Vielen Dank für die Tipps. War ja, denke ich, auch eine schöne realistische Brille, die wir da gerade jetzt mal zusammen aufgesetzt haben. In welcher Rolle siehst du denn da in dem ganzen Schulentwicklungsprozess die Rolle von einem Schulpreis zum Beispiel? Was hat der euch als Schule gebracht und was hat euch da vielleicht motiviert dazu?
Das ist eine gute Frage. Wir haben uns ja zweimal beworben. Einmal 2019, da wurden wir dann nominiert, aber waren keine Preisträgerschule zu Recht auch. Wir hatten noch keine 9. und 10. Jahrgangsstufe in diesem neuen Setting mit diesen neuen Unterrichtskonzepten und damit auch keine Prüfungsergebnisse, keine Abschlussergebnisse. Damals war es, ja, ich kenne jemanden, der im Deutschen Schulpreis aktiv ist. Ich kann auch den Namen nennen. Dr. Klaus Wild, der ist an der FAU in Nürnberg, Erlangen, fürs Praktikumsamt zuständig. Und mit dem verbindet mich so eine Bekanntschaft. Wir waren miteinander an der gleichen Schule und so eine Zufälligkeit war es dann letztlich. Hey Helmut, willst du dich nicht mal bewerben? Ihr macht ja ganz Innovatives schon seit 4 Jahren. Das klingt doch total gut. Okay, warum nicht? Und wenn man sich bewirbt, an einem Wettbewerb teilnimmt, dann ist man ambitioniert. Also selbst Südkorea, das zur Fußball-Weltmeisterschaft geht, weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Fußball-Weltmeister werden, ist nicht sonderlich hoch, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und so ist es so bei diesem Wettbewerb auch. Dann schleift man hier und macht dort und versucht, eine gute Bewerbung zu machen, einen guten Unterrichtsbesuch, wenn es dann dazu kommen sollte, oder Schulbesuch. Naja, und dann waren wir angefixt, 2019. Hey, da hat noch einiges gefehlt. Wir kamen ins Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises, hatten über 3 Jahre ein individuelles Coaching durch Frau von Ilsemann. Und dann wurde es substanziell und systematisch. Und dann wurde es mit Expertise untermalt. Und dann wollten wir es richtig cool und gut machen und haben uns dann entsprechend weiterentwickelt, haben Kontakte geknüpft zu Lehrstühlen, zu Universitäten, zu Dr. Dennis Haug und anderen und haben Schulen besucht in München, die Anne Frank, in Hamburg, die Max Brauer, in Göttingen, die Heinz Brand in Berlin. Wir sind ausgeschwärmt und haben uns angeschaut, was machen die? Was machen die, dass uns helfen können? Das waren Preisträgerschulen. Wir gehen seit Jahren, regelmäßig gehen 2 Kolleginnen und Kollegen zu anderen Schulen im Rahmen des Hospitationsprogramms und schauen sich 1 Woche lang an, was die machen, kommen zurück und sagen, wow, so haben wir die kollegiale Hospitation etabliert, so haben wir die Teamstunde etabliert, so haben wir die Lernbegleitung reformiert. Oder sie kommen zurück und sagen, na ja, die kochen auch nur mit Wasser, was uns dann wieder selbstbewusster und stolzer gemacht hat. Naja, und dann war so die Frage, wann sollen wir uns nochmal bewerben? Und wenn ja, wann? Und wir wurden dann ermuntert von Frau von Ilsemann, unserem Coach im Rahmen des Entwicklungsprogramms, die ja viele, viele Schulen kennt, die sich beworben haben oder Preisträgerschulen sind und die gesagt hat, ja, ihr seid soweit, macht es. Und dann haben wir gesagt, okay, ob wir jetzt dieses Jahr oder das nächste Jahr oder in 3 Jahren, es gibt nie den passenden Moment, wir machen es jetzt 2023 und dann haben wir uns beworben und dass es dann so ausgeht, dass wir da diesen Hauptpreis gewinnen, das war dann wie wenn Südkorea Weltmeister wird. Das war nicht zu erwarten für uns. Und ich glaube, es ist auch besonders jetzt in Bayern, dass eine staatliche Mittelschule da so abgeräumt hat. Und seit dieser Zeit, ja, geht es durch die Decke. Das ist Wahnsinn für mich persönlich. Ich meine, dieser Podcast ist ein kleines Element davon, aber auch für die Schule alle 14 Tage. Hospitationen, 2 Hospitationsgruppen. Wir hatten bisher um die 100 Hospitationen mit mehr als 1000 Besuchern. Und wir senden die Botschaft, wo immer wir sind, ob nun hier am Mikro oder wenn Menschen zu uns kommen. Schule muss sich verändern. Das System muss sich verändern. Wir müssen gerechter werden. Wir brauchen bessere Ganztagsschulen. Öffnet den Unterricht. Denkt integrativer. Das ist so das Sendungsbewusstsein, das wir jetzt haben und das wir dann ausstrahlen.
Es freut mich riesig, dass du dir da die Zeit jetzt genommen hast, dich mit mir vors Mikro zu setzen. Ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, weil ich weiß, welche mediale Aufmerksamkeit ihr da genießt. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir da ein bisschen mitbekommen können, wie Schule laufen kann und wie sie bei euch läuft, was wir uns da abschauen können und was wir da vielleicht dann auch mitdenken können, wenn wir eure Visionen hören. Das fand ich total spannend. Ich glaube, ich hätte auch noch super viele mehr Fragen stellen können. Und ich denke, ich kann einfach nur jedem empfehlen, die YouTube-Clips, die du empfohlen hast, mal anzugucken oder in weitere Podcasts von euch reinzuhören oder die Chance zu nutzen, wenn es mal wieder die Gelegenheit gibt, die Schule zu besuchen. Weil das ist auf jeden Fall eine einzigartige Erfahrung, wenn man mal im Raum der Mathematik sitzt und Waska neben einem auf dem Sofa sitzt oder man mitbekommt, wie begeistert die Schülerinnen und Schüler von der Lernbüroarbeit berichten. Ich denke, das kann, egal wie schön wir das jetzt beschreiben oder wie besonders wir das jetzt beschreiben, das kann das, glaube ich, nicht ersetzen.
Schön.
Gibt es noch irgendwas, was du unseren HörerInnen noch mitteilen möchtest, wo du vielleicht auch noch mal Mut machen kannst oder wo du sagst, das ist mir wichtig,
Ja,
deine Chance?
meine Chance, ohne jetzt wirklich zu strapazieren. Wir haben jetzt sehr viel geredet, vor allem ich habe natürlich sehr, sehr viel geredet. Aber ein Punkt, der scheint mir doch wichtig zu sein, das ist die Frage, wie kann Veränderung passieren? Also es wird ja allenthalben konstatiert, dass wir ein System haben, das aus meiner Sicht ungerecht ist, nicht nur aus meiner Sicht, das auch veraltet ist. Und das meine ich jetzt nicht einmal mit Häme oder mit einer Parteibrille auf oder so, überhaupt nicht, oder einer Verbandsbrille. Was kann passieren? Was muss passieren? Und ich sehe da 2 Notwendigkeiten. Das eine, was ich nicht beeinflussen kann, was lange dauern wird, wenn es überhaupt passiert, nämlich wir brauchen mehr Pädagogik und weniger Politik, was Schule anbetrifft. Das ist zu sehr in Grundsatzprogrammen der Parteien verankert. Das halte ich für problematisch. Und wenn sich etwas verändern muss, weil es ein politisches System ist, müsste es über die Politik passieren. Das habe ich wenig Grund zur Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz, wir bräuchten sowas wie eine edukative, nenne ich es jetzt mal, eine vierte Gewalt. Das heißt, ein Bereich, wo wo man ein Stück weit autonom agieren kann, so wie das die Judikative darf oder auch die Legislative darf, ohne dass da andere mit dazwischen quatschen. Wir sind zu sehr angebunden an Politik. Das sieht man im Kleinen, ob das die Echsen sind oder die Stundentafeln und solche Sachen. Weil ich glaube, dass wir als Pädagogen, wir kommen nicht auf so alberne Ideen, wie sie die Politik manchmal formuliert, wir würden da pädagogischer agieren. Der andere Punkt ist, und das scheint mir doch realistischer zu sein, Veränderungen müssen dann eben von den Wurzeln her kommen, von den einzelnen Schulen. Wir brauchen deutlich mehr Eigenverantwortung in den Schulen. Es gibt Schularten, da ist es schon ein bisschen ausgeprägter, aber die sind anders geknebelt, sage ich jetzt mal. Was wir brauchen, ist eine deutlich höhere Autonomie, deutlich mehr Entscheidungsfreiheit, gut ausgebildete Schulleiter mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet, die sich dann aber auch rechtfertigen müssen für das, was sie tun. Und das verlangt vom System, auch von der Politik, mehr Vertrauen in die Arbeit vor Ort. Und da muss man dann auch weg von diesem standardisierten, in Hof ist die Situation anders wie in Kempten. Also das wäre für mich nochmal wichtig zu erwähnen, wenn wir wirkliche Veränderungen wollen, und die brauchen wir, weil wir ein modernes Schulsystem brauchen, weil wir mehr Bildungsgerechtigkeit brauchen, weil es um jeden einzelnen Schüler geht. In einer Stadt in Oberfranken gab es plötzlich 25% der Mittelschüler ohne Schulabschluss. Ja, das ist ja ein Wahnsinn für ein Industrieland, das von Köpfen lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass nur ein einziges Kind verloren geht, und das bedeutet mehr Freiheit der vor Ort, und das ist mir ganz, ganz wichtig, die Eigenverantwortung der Schulen zu stärken, pädagogischer und dezentralisierter arbeiten zu können und nicht so zentralistisch, hierarchisch, wie wir es momentan noch haben, aus der Angst heraus loszulassen, und dann machen die irgendwas. Die machen sehr viel Gutes und sehr viel pädagogisch Wertvolles und Wichtiges an den Schulen. Das wäre mir noch wichtig zum Abschluss.
Vielen lieben Dank für die Abschlussworte. Ich fand es jetzt nochmal richtig spannend, da deine Vision zu hören. Vielen Dank, dass du da warst und uns berichtet hast von deiner Arbeit.
Vielen Dank fürs Zuhören und danke an dich auch für das Interesse.
Gerne, gerne, gerne.
Das war unsere heutige Folge Ausgezeichnet, wo Visionen den Schulalltag gestalten. Der Deutsche Schulpreis. Ausgewählte Schulen stellen sich vor. Vielen Dank an die Eichendorff-Schule in Erlangen für die spannenden Einblicke. In der nächsten Folge geht es weiter. Einschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.